herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Weiter geht die Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, jetzt mit Episode 46. Folge 23 ist dann getitelt, als Deutschland noch Fußball-Weltmeister konnte. Ich war nun Ruheständler in Vollbeschäftigung. Aber trotzdem blieb noch Zeit, auch mal wieder einen Trip an den Tegernsee ins Bachmeier am See zu machen. Und es war die Zeit der Fußball-WM 2014. Aber zunächst machten wir noch unsere Rundreise durch die oberbayerische Landschaft und so auch nach Mittenwald. Dann wurde sich eingestimmt auf das WM-Endspiel, das Deutschland nach einem 7:1 gegen Gastgeber Brasilien erreichte. Und im Panoramasaal des Hotels saßen dann alle Gäste vor der Großbildleinwand. Gegner war Argentinien. Es war nun das 8. Endspiel mit deutscher Beteiligung, das ich persönlich erlebte. Ich selbst hatte aber nicht mehr diese überschwappende euphorische Grundstimmung vor diesem Ereignis, sondern insgesamt schon eine sehr distanzierte, kohibierte Haltung gegenüber dem Fußball. Und nach dem 0:0 nach 90 Minuten ging dann Deutschland in der 113. Minute durch Götze in Führung und wurde letztlich dann auch zum 4. Mal Weltmeister, was mir aber insgesamt den Löw nun nicht unbedingt sympathischer machte. Und so ging es dann nach einem obligatorischen Zwischenstopp in München wieder zurück nach Hannover und dort ging dann die Arbeit an unserem Buch weiter. Für das Vorwort zum Buch konnte ich meinen Kinderfreund Walter gewinnen. Als der US-Präsident uns entgegenkam, so heißt es in Folge 24. Mit den beiden anderen Ruheständlern Hannes und Henning ging es mal wieder rüber in die USA. Diesmal direkt zu Peter, den wir dann sozusagen aufsammelten, um mit ihm einen gemeinsamen Trip zu den Niagara Falls, dann über Toronto, Kanada bis runter nach New York City zu unternehmen. Also auf ging es mit SUV auf unseren Roadtrip mit sehr viel Spaß unterwegs. Und auf unserer Rückfahrt von New York City nach North Attleboro kam uns auf der anderen Fahrtrichtung der Interstate 95 die Wagenkolonne des US-Präsidenten, der damals Barack Obama hieß, entgegen. Mit Folge 25 und das Campusprojekt Eine polysportive Idee geht es weiter. Durch die Zusammenarbeit für das Buch war nun der Kontakt zu Walter auch wieder enger. Und so bekam ich auch wieder Kontakt zum Wintersport und zwar nun zum Biathlon. Der Niedersächsische Skiverband, dessen Präsident Walter war, hatte viele Spitzenathleten im A-Kader des DSV, die Weltmeistertitel und Olympiamedaillen sammelten. Aber es ging wie immer im professionellen Sport ums Geld. Und dafür brauchte man Ideen, Visionen und Konzepte und so ergab es sich, dass Walter und ich und dann auch Mirko uns hierzu einmal Gedanken machten und so das Campus-Projekt entwickelten, als polysportive Ressourcenbündel für sportinterdisziplinär übergreifende Synergien. So kam ich dann auch zum Biathlon-Weltcup in Ruhpolding und dort auch mit den Spitzen des DSV in Kontakt bei einer gemütlichen Kaminrunde. Für mich ging es dann leider wieder mit Zwischenstopp in München zurück nach Hannover. Hier geht es nun auch um interdisziplinäre Ideen und Visionen für den Sport, also reinhören und viel Spaß dann dabei.
als Deutschland noch Fußballweltmeister konnte.
Ich war nun ein Ruheständler mit Vollbeschäftigung. Neben der Arbeit an dem Buch kümmerte ich mich noch um die Projekte, soweit diese meine weitere Unterstützung benötigten. Aber ich war ja auch noch für einige ehemalige Kundenunternehmen und jetzigen Mandanten im Einsatz. Insbesondere die Frachtausschreibungen waren schon sehr arbeitsintensiv. Jedenfalls konnte ich mich insgesamt nicht beklagen, dass ich mich unausgefüllt fühlen könnte. Aber das jetzt alles bei freier Zeiteinteilung und es blieb auch zwischendurch wieder Zeit für unseren obligatorischen Trip an den Tegernsee. Also wieder in den Zug, in München wie gehabt Mietwagen und ab nach Rottach-Egern und wieder ins Bachmeier am See. Es war die Woche, wo dann am Sonntag das WM-Endspiel in Rio de Janeiro stattfand. Deutschland stand im Endspiel gegen Argentinien. Das 7:1 gegen Brasilien hatte ich noch einen Tag vor der Abfahrt zu Hause gesehen. Nun war ich zwar kein glühender Verehrer vom LÜV, aber das war schon eine ordentliche Leistung, die die Mannschaft um Lahm und Schweinsteiger dort abgeliefert hatte. Bis zum Endspieltag hatten wir ja noch Zeit. Natürlich stand auch wieder ein Wellnesspaket auf dem Programm. Und wir machten wieder eine Rundfahrt in die Berge, diesmal ging es nach Mittenwald. Der Ort liegt in der Region Oberland und zugleich im Werdenfelser Land. Westlich des Ortes befinden sich die beiden Bergseen Lautersee und Wachensee und das Wettersteingebirge. Östlich entlang des Mittenwalder Ortszentrums fließt die Isar, über der die Gipfel des Karwendel aufragen. Besonders beeindruckend ist die Lüftelmalerei an vielen Häusern, Hornsteiner Haus, Hokelhaus, Neunerhaus, Schlipferhaus. Der Ort ist Deutschlands höchstgelegener Luftkurort. Die Mittenwalder Karwendelbahn ist die zweithöchste Deutschlands. Übrigens, das Dammkar ist Deutschlands längste Skiabfahrt. Die Strecke ist 7,5 Kilometer. Hatte ich in weit zurückliegenden Zeiten auch schon einmal gefahren. Besonders in Erinnerung ist mir der deftige Schweinsbraten mit Knödel, den ich in Mittenwald gegessen habe. Die restlichen Tage bis zum Endspieltag verbrachten wir mit Relaxen in Rottach-Egern. Am Sonntagvormittag fuhren wir dann mit der Kabinenbahn auf den Wallberg. Dazu hatte ich wieder meine Tracht angezogen, damit es auch schön zünftig und authentisch war. Der Wallberg hat als Ausgangspunkt großer Streckenflüge der Gleitschirm- und Drachenfliegergeschichte geschrieben. Die Wallberg-Rodelbahn ist Deutschlands längste Winterrodelstrecke. An dem Tag befanden sich sehr viele Gleitschirmflieger an der Startrampe neben der Wallbergkapelle. Es war ein imposantes Bild, diese starten und dann über dem Tal gleiten zu sehen. Wir machten zunächst dort oben einen Spaziergang zur Kapelle und auch rauf zum Gipfelkreuz. Und immer wieder konnten wir eine Vielzahl von bunten Gleitschirmen dort über dem Tal mit dem Tegernsee als Panorama erleben. Ebenfalls hatten wir einen wunderbaren Blick auf den Ort mit dem Hotel Überfahrt am See, mit der Kirche und auch mit unserem Hotel. In die andere Richtung blickten wir auf die Almen dort vor der Kulisse des Mangfallgebirges. Am Horizont dann die Tiroler Berge. Die Kühe grasten dort an sehr steilen Hängen auf terrassenartigen Gelände. Dann noch eine Einkehr im Außenbereich des Panorama-Restaurants Wallberg auf 1-2-3 halbe Maß. Leider kein Tegernseer hell, sondern Hacker aus München. Aber egal, es galt sich auf das WM-Spiel am Abend einzustimmen. Dafür hatten wir auch bereits Plätze im Hotel reserviert. Am späten Nachmittag fuhren wir dann wieder runter in den Ort und machten dort noch einmal eine Runde. Durch den Ortsteil Sonnenmoos mit den wunderschönen Häusern und Grundstücken. Das war übrigens die Gegend, wo ich damals in den 1960ern mit Peter bei den sehr netten Wirtsleuten übernachtet habe, mit Blick auf den Wallberg. Dann war es soweit, alle anwesenden Gäste versammelten sich im Panoramasaal im Hotel vor dem Großbildschirm. Im nach dem Wembley wohl berühmtesten Stadion der Welt, dem Maracana Stadion von Rio, fand das Endspiel um die FIFA WM 2014 statt. In dem Stadion, das ich vor 5 Jahren oben vom Corcovado aus betrachtet habe. Es war nun das 8. Endspiel mit deutscher Beteiligung und alle habe ich bisher im TV gesehen. Das erste Endspiel, das Wunder von Bern, habe ich als 7-Jähriger 1954 in einem Gaststättensaal im Oberharz mit meinem Kinderfreund Walter und unseren Vätern zusammen auf dem Fußboden in der ersten Reihe sitzend vor einem winzigen Schwarz-Weiß-Bildschirm miterleben dürfen, ohne überhaupt das Ereignis und die Dimension damals schon richtig einordnen zu können. Unter den Gästen war ich wohl der Einzige, der alle diese Endspiele gesehen hatte. Die Stimmung war zwar sehr erwartungsvoll, aber nicht überschwänglich. Trotz des überragenden 7:1 der deutschen Elf gegen Brasilien wollte man Deutschland nicht unbedingt zum Favoriten ausmachen. Das Publikum dort im Saal war aber sehr fachkundig und aus allen Teilen der Bundesrepublik. Ich selbst hatte auch nicht mehr diese überschwappende, euphorische Grundstimmung vor diesem Ereignis, sondern insgesamt schon eine mehr distanzierte, kohibierte Haltung gegenüber dem Fußball allgemein und der Nationalmannschaft im Besonderen eingenommen, was letztlich auch mit meiner Betrachtungsweise des Fußballbusiness zu tun hatte. Trotzdem sah ich dem Ereignis durchaus mit Spannung entgegen. Das WM-Finale war das 21. Länderspiel zwischen dem bis dahin dreimaligen Weltmeister Deutschland und dem zweifachen Titelträger Argentinien. In den 20 Spielen zuvor war Deutschland 6-mal und Argentinien 9-mal als Sieger hervorgegangen. 5 Partien hatten unentschieden geendet. Auch dieses Spiel endete nach 90 Minuten zunächst unentschieden 0:0. Und so ging es in die Verlängerung. In der 113. Minute ging die deutsche Mannschaft dann in Führung. Nach einem Zuspiel von Toni Kroos von der Mittellinie startete André Schürrle auf der linken deutschen Seite auf Höhe des Mittelkreises einen Vorstoß zur Grundlinie der argentinischen Spielfeldhälfte. Bedrängt von Javier Mascherano und Pablo Zabaleta schlug er seitlich des argentinischen Strafraums eine Flanke über Martin de Michelis hinweg an das linke Eck des 5-Meter-Raums, wohin sich Mario Götze freigelaufen hatte. Götze sprang dem Ball entgegen, nahm ihn mit der Brust an und schoss ihn per Drehschuss mit dem linken Fuß ins lange Eck des argentinischen argentinischen Tors. Nun brach hier im Saal doch noch ein fast euphorischer Jubel aus. Ebenso wie nach dem Schlusspfiff, als Deutschland den vierten Stern holte, die vierte Fußballweltmeisterschaft. Letzten Endes war es eine großartige, geschlossene Mannschaftsleistung, aus der eigentlich kein Spieler besonders herausragte. Meine zurückhaltende Meinung über die Leistung des Trainers Löw dabei hielt ich zunächst vornehm zurück, sollte sich dann später aber doch noch bestätigen. Insgesamt hielt ich aber das Niveau dieser WM gegenüber den bisherigen nicht gerade für besonders hoch, wodurch auch viele kleine Fußballnationen durchaus mithalten konnten. Am nächsten Morgen ging es dann wieder nach München ins Vierjahreszeiten und China machte endlich wieder einmal eine Shoppingtour, aber vorher noch zu Dallmayr auf einen Shampoos und eine Runde Sylter Royal. Dann erst einmal zu Kohnen, ausnahmsweise brauchte ich auch einmal wieder etwas, Hemden, Pullover, Jeans. Okay, das war's aber auch schon. Mit China ging es dann natürlich in ihre inzwischen bereits bekannten Boutiquen und Läden. Und schon hatten wir wieder beide Hände voll mit Tüten und Tragetaschen. Zurück zum Hotel und dann zum Alfons Schuhbeck in die Südtiroler Stuben. Danach noch in meine Spezialbar auf ein, zwei, drei Passas Painkiller. Am nächsten Tag dann mittags einmal ins Bratwurstherzl am Viktualienmarkt, wo es die besten Nürnberger Rostbratwürste vom Buchenholzgrill mit Kartoffelsalat oder Weinsauerkraut gibt. Und als Fußballweltmeister fuhren wir dann am Nachmittag wieder zurück nach Hannover. Dort ging zunächst die Arbeit an unserem Buch weiter. Wir haben dazu auch Daten zusammengestellt, die bestimmte relevante Aussagen zu wirtschaftlich signifikanten Bereichen untermauerten. So unter anderem zu der Kapitalvernichtung durch die Ablösezahlungen bei Trainerentlassungen oder zu einem der Leitthemen, Berater Fluch oder Segen. In der Saison 2013-14 sollen nach den Kennzahlen der DFL mehr als 100 Millionen Euro an Honoraren für Spielerberater durch die Profifußballclubs ausgegeben worden sein. Inzwischen sind es aber bereits weit über 200 Millionen Euro. Wir protokollierten so sehr viele Fakten, die allgemein durch den geneigten Fußballfan so nie betrachtet werden. Aber für uns ging es darum, einmal einen Blick darauf zu lenken, wieso sich eben bei den meisten Clubs, so auch bei Hannover 96, kein wirtschaftlicher und somit auch kein sportlicher Erfolg einstellt. Wir suchten hier für uns einfach eine Erklärung. Ich bin zudem auch schon gefragt worden, weshalb ich mich zwar immer nur von außen mit den Themen um Hannover 96 auseinandersetze und weshalb ich dann nicht Mitglied dort bin, um auch vielleicht von innen mitwirken zu können. Darauf habe ich dann immer geantwortet, ich selbst möchte keinem Club als Mitglied angehören, der mich als Mitglied akzeptiert. Aber ernsthaft, man kann doch nicht wirklich glauben, dass man dort etwas im Inneren ausrichten kann, das sind geschlossene Systeme, wie seinerzeit auch meine Erfahrung aus der Politik zeigte. Diese Art von Glauben an Idealismus sollte man sich ganz schnell abgewöhnen. Um dem Buch auch noch einen anderen Blickwinkel hinzuzufügen, wollten wir jemanden finden, der zu der Situation Erfolg im Leistungssport, aber auch zur gesellschaftlichen Relevanz von Profisport in einem Vorwort etwas beitragen könnte. Und so kamen wir auf meinen alten Kinder- und Schulfreund Walter. Walter war ja in allen diesen Bereichen ein ausgewiesener Fachmann. Er war selbst ehemaliger Leistungssportler und sogar deutscher Meister, Olympiateilnehmer und Mitglied der Skisprung-Nationalmannschaft. Er war als hauptamtlicher Bürgermeister in gesellschaftlich relevanter Position tätig und er war als Aufsichtsrat der DSV Leistungssport GmbH und Präsident des Niedersächsischen Skiverbandes mit Leistungsträgern des deutschen Biathlons, auch als Sportfunktionär mit dem Thema sportlicher Erfolg vertraut. Also sprach ich ihn darauf an. Er stimmte diesem Anliegen zu und so erarbeitete er mit Mirko zusammen das sehr bedeutsame Vorwort für unser Buch. So im Oktober hatten wir dann das Manuskript als Entwurf fertig und versuchten nun einen Verlag zu finden, der dieses vielleicht veröffentlichen würde. Und tatsächlich, wir bekamen dann ein Angebot eines Verlages aus Stuttgart und Hannover, der dieses Buch in sein Verlagsprogramm aufnehmen und publizieren wollte. So erhielten wir dann einen Autorenvertrag und damit stand dann demnächst einer Veröffentlichung der Weg offen. Aber zunächst musste nun aus unserem Manuskript ein druckreifes Buch werden. Also ging das Ganze erst einmal ins Lektorat und damit wurde dieses fachlich und stilistisch aufgearbeitet, was dann wiederum einen längeren zeitlichen Aufwand benötigte. Dazu kam dann noch die Auswahl eines entsprechenden Titels, Subtitels, Klappentext und Covers, wobei bei einer Bildauswahl dann auch Rechte zu berücksichtigen waren. Insgesamt wurde dann ein Zeitrahmen abgesteckt, der eine Veröffentlichung für den April 2015 vorsah.
als der US-Präsident uns entgegenkam.
Um nun aber den Ruhestand auch weiter auskosten zu können, machte ich mich mit den anderen Ruheständlern, Henning und Hannes, wieder einmal auf in die USA und diesmal direkt zu einem weiteren Ruheständler, Peter. Auch er hatte sich inzwischen aus dem Berufsleben verabschiedet und gehörte nun zu den Senior Citizens. Los ging es ab HAJ nach Amsterdam und von dort nach Boston. Am Logan Airport haben wir dann einen Sechssitzer übernommen, weil wir ja mit Peter noch eine einwöchige Rundreise unternehmen wollten. Aber zunächst einmal nach North Attleboro. Hannes war ja bisher noch nicht mit hier gewesen. Da wir alle zusammen nicht bei Peter unterkommen konnten, hatten wir uns in ein Motel dort einquartiert. Nun war es immer so, dass, wenn ich mit Henning hier war, wir immer auch in die Factory Outlets nach Wrentham mussten. Das erledigten wir dann gleich am Tag nach unserer Ankunft. Henning hatte dann immer eine Einkaufsliste von seinem Sohn dabei. Somit war der halbe Tag schon mal gelaufen. Am darauffolgenden Tag fuhren wir ins Mohegan Sun Casino nach Connecticut. Ich war ja mit Peter auch schon einmal dort. In den drei Casino-Bereichen gibt es 6500 Spielautomaten und 377 Spieltische für Blackjack, Craps, Roulette, Baccarat und Poker. Wir spielten an den Automatentischen an der Bar, weil es dort, wenn man spielte, Free Drinks gab. Unsere Einsätze waren allerdings moderat, unsere Gewinne dementsprechend sehr bescheiden. Insgesamt sind wir ohne große Verluste wieder davon gekommen. Der nächste Tag gehörte dann einen Trip nach Cambridge und zum Harvard Campus. Aber unser eigentlicher Anlaufpunkt war John Harvard's Brewery und Ale House. Hier hat es Henning extrem gut gefallen, als ich mit ihm schon einmal dort war. Und nun gefiel es Hannes hier auch ausgezeichnet, was sich dann auch im Konsum niederschlug. Aber es ging dann auch draußen weiter. Es war ein wunderschöner Spätherbsttag und die Leute saßen alle noch draußen in den Biergärten dort rund um Harvard Square. Und ein bisschen Hochbildung dann auch noch auf dem Harvard Campus und vor der Harvard University Library. Sie wurde 1638 von John Harvard gegründet und ist das älteste wissenschaftliche Bibliothekssystem der Vereinigten Staaten. Wir alle hatten nun zwar keinen Harvard-Abschluss, aber alle hatten wir einen Abschluss in Lebensqualität und wir brauchten uns auch nicht mehr mit Lernen quälen. Das ist das Gute am Ruhestand. Am Abend machte Peter dann für uns noch ein Cookout. Es gab ganz leckere Hamburger und Cheeseburger vom Grill und Betty hatte Salat dazu gemacht. Man konnte sogar anfänglich noch auf dem Deck sitzen. Und dazu natürlich Samuel Adams. Am Tag darauf begannen wir dann unseren Roadtrip zu den Niagara Falls, nach Toronto und dann mit Zwischenstopp in New York State nach New York City. Nun erstmal von North Attleboro auf die Interstate 495 North und dann auf die I-90 West, mit einer Länge von fast 5000 Kilometer oder 3099 Meilen der längste Interstate Highway der Vereinigten Staaten. Bis zur New York Staatsgrenze heißt er auch Massachusetts Turnpike und ist mautpflichtig. Ich fuhr diese Strecke in diese Richtung nun bereits das dritte Mal. Es war wie immer ein sehr entspanntes Fahren auf diesen Autobahnen, durch die allgemeine Begrenzung der Geschwindigkeit von 65 Meilen pro Stunde, etwa 105 Kilometer pro Stunde. Da ist man in einem gleichmäßigen Flow, und wenn dann noch weitere drei Gleichgesinnte mit im Auto sind und sich die Gespräche eben auch auf dem gleichen Niveau bewegen, was immer auch die Themen sind, dann ist das eben ein sehr entspanntes und unterhaltsames Fahren. Die Strecke bis an die Falls war etwa 464 Meilen. Also machten wir dann erst einmal Pause auf der Strecke, und zwar in Amsterdam in New York State. Das ist eine kleine Stadt mit ca. 18.219 Einwohnern am Nordufer des Mohawk River. Hier wurde Kirk Douglas geboren, dessen wohl berühmteste Filme Wege zum Ruhm, 1957, und Spartacus, 1960, sind. Übrigens, seine zweite Frau Annabelle Dance ist in Hannover geboren. Damit schließt sich dann auch wieder der Kreis zu uns Vieren hier in Amsterdam, die wir alle in Hannover aufgewachsen und gemeinsam auch unsere Lehrzeit verbracht haben. Aber unser Grund, uns hier nun aufzuhalten, war ja eigentlich, dass wir etwas essen und vor allem etwas trinken konnten. Das gab es dann im Sharpshooters Billiards Pub in der Main Street. Und ich weiß noch, was ich dort gegessen habe.
Buffalo Chicken Quesadillas, Tortilla stuffed with grilled chicken tossed in your favorite wing sauce filled with our special blend of cheeses, served with blue cheese.
Und dazu Samuel Adams Seasonal. Weiter ging es dann auf der I-90, die jetzt eine Zeit lang am Mohawk River entlang führte. Am Nachmittag erreichten wir dann die Niagara Falls. Nun wollten wir nur noch auf die kanadische Seite, denn dort war unser Motel. Dazu mussten wir aber erst einmal zur Rainbow Bridge kommen. Peter hatte ein mobiles Navi mit, aber das reagierte wohl nicht so richtig auf Kanada. Jedenfalls fanden wir die Rampe nicht so auf Anhieb, deshalb wir zunächst einmal eine kleine Rundfahrt durch die Straßen in Niagara Falls auf der amerikanischen Seite machten. Aber schließlich schafften wir es, wie es sich für gestandene Speditionskaufleute gehört, auch ohne Navi und passierten den Grenzübergang auf der Brücke und waren in Ontario. Nach dem Einchecken im Motel machten wir uns dann schon einmal auf den Weg zu den Aussichtspunkten. Inzwischen war ich ja auch bereits das dritte Mal hier. Das erste Mal mit Gina hatten wir unser Hotel auf der amerikanischen Seite, sind aber mit dem Auto über die Brücke ebenfalls nach hier auf die kanadische Seite gefahren. Das zweite Mal mit Henning waren wir allerdings nur drüben auf der amerikanischen Seite und haben die Fälle praktisch nur von hinten gesehen. Jetzt standen wir an einem Aussichtspunkt unmittelbar vor dem Sheraton Hotel und hatten einen Rundumblick auf die kanadischen Horseshoe Falls, rechts und die American Falls, links. Hinter uns die Kulisse der Hotels, Casinos und Aussichtstürme. Niagara Falls hatte sich nochmals mehr in einen reinen Vergnügungs- und Entertainment-Park entwickelt. Alles von bunter Leuchtreklame dominiert, besonders hier auf der kanadischen Seite. Niagara Falls, Ontario ist eines der Haupttouristenziele in Nordamerika. Im Zentrum steht das Kyle Tower, ein 160 Meter hoher Turm, mit Aussichtsdeck und drehendem Restaurant. Am nächsten Vormittag machten wir noch einmal einen kurzen Rundgang durch Downtown und dann fuhren wir weiter zu unserem nächsten Ziel Toronto. Das war jetzt auch nicht allzu weit, so circa 88 Meilen. Immer an den Ufern des Ontariosees, dem Golden Horseshoe, entlang auf dem Queen Elizabeth W. QEW, ein sehr schön ausgebauter Highway. Sowieso alles sehr sauber und instand hier in Kanada, Straßen und Infrastruktur. Unser Motel in Toronto lag im Ortsteil Scarborough unmittelbar in der Nähe des Campus der University of Toronto in Craig Park und West Hill. Wir hatten nun noch ausreichend Zeit, da wir ja bereits am Vormittag dort angekommen waren. Ich suche ja unsere Unterkünfte in großen Städten immer danach aus, dass es einen unmittelbaren Anschluss zu den öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. U- und S-Bahnen gibt. Und so lag unser Motel auch nicht weit ab von der GO Transit Station Kingston Road. GO Transit ist der Name des öffentlichen Verkehrssystems des südlichen Ontario mit Sitz in Toronto. Das Netz von GO Transit erschließt den Ballungsraum der Greater Toronto Area. Fahrzeug auf den Park-and-Ride-Platz abgestellt, dann zum Fahrkartenautomaten und ab ging es bis zur Union Station, den Hauptbahnhof in Toronto. Der Bahnhof befindet sich im Süden der Stadt in der Front Street, zwischen B Street und York Street im Financial District. Nun hatten wir aber, da es inzwischen Mittag war, gleich ein Ziel in der Nähe des Bahnhofs ausgemacht, Jack Astor's Bar und Grill, zuerst einmal etwas zu trinken. Das war jetzt eine Qual, denn dort gab es ca. 20 Biere on tap. Wir nahmen dann Hop City Bar King's Quirl, ein Amber Lager, Peter nahm aber einen Rotwein. Dann ging es ans Essen. Ich hatte einen
Holy Smoke Barbecue Burger, Double Stacked 4 Ounces Ontario Angus Ground Beef Patties, Smoked Bacon, American Cheese, Smoky Barbecue Sauce, Crispy Fried Onions, Pickled Jalapeno Peppers, Hickory Mayo.
So gestärkt machten wir uns auf zu einem Rundgang zur Harbour Front, vorbei am CN Tower, auf den es auch diesmal nicht hoch ging, und am Rogers Center. Gegenüber dem Fernsehturm befindet sich das John Street Roundhouse, ein 1897 erbauter und 1995 rekonstruierter Ringlokomotivschuppen, der historische Lokomotiven und eine Brauerei beherbergt. Okay, das Interesse an der Brauerei wäre wohl größer gewesen als das Interesse an den Lokomotiven, aber da kamen wir leider nicht rein. Es ging dann noch an der Waterfront entlang und langsam wieder zurück zur Union Station und zurück nach Scarborough. Dort hatten wir eigentlich vor uns eine nette Kneipe zu suchen, die wir fußläufig vom Motel aus erreichen konnten. Doch die Auswahl war nicht sehr üppig dort. Die einzige Location, die in Frage kam, war wegen irgendeiner Versammlung geschlossen. Also fuhren wir mit dem Auto noch einmal zu einem Einkaufszentrum, um dann Getränke für den Zimmerverzehr zu besorgen. Und so machten wir uns einen netten Abend auf einem der Zimmer, ging auch und war auch entsprechend lustig mit all den Schwenken, die es zu erzählen gab. Es gab ja für uns einen unendlichen Fundus davon durch alle Jahrzehnte. Am nächsten Morgen fuhren wir dann auf dem Highway 401 oder McDonald Cartier Freeway parallel zum Lake Ontario. Die Strecke führte uns ca. 161 Miles durch Northumberland County, Hastings County, Lennox and Addington County bis nach Kingston. Hinter Kingston bogen wir dann Richtung Süden auf den Highway 137 zur Thousand Islands Bridge. Thousand Islands Bridge ist der Sammelbegriff für eine insgesamt 13 Kilometer lange Folge von Brücken und Straßen, die durch die Inselgruppe Thousand Islands und über den St. Lawrence Strom hinweg Kanada und die Vereinigten Staaten verbinden. Die Wellesley and Hill Islands Bridge überquert den schmalen, International Rift genannten Flussarm, der die Staatsgrenze bildet. Bevor wir wieder in die USA einreisten, machten wir einen Stopp an einem Duty-Free-Shop. Dort konnte Peter dann noch kubanische Zigarren kaufen, die es in den USA wegen des Embargos nicht gibt. Dann reisten wir wieder in die Staaten ein und fuhren nun auf der Interstate 81 Richtung Süden. Bei Exit 34 war dann die Abfahrt Oswego, dort wo Mirko seinerzeit sein USA-Studienjahr verbracht hatte und wo ich ihn damals dann abgeholt habe. Irgendwie kommt man irgendwo immer mal wieder vorbei, und wenn es auch auf einem anderen Kontinent ist. Weiter fuhren wir vorbei an Syracuse und nach weiteren 76 Meilen waren wir in Binghamton, unserer Zwischenstation auf dem Weg nach New York City. Binghamton liegt an der Einmündung des Chenango River in den Susquehanna River und war Gründungsort von IBM. Unser Motel lag oberhalb der Stadt auf einem der umgebenden Berge. Man hatte einen sehr schönen Blick von dort in den Talkessel. Nachdem wir auch uns erst einmal im Ort gestärkt hatten, besorgten wir noch einige Sixpacks und setzten uns vor unserem Motelzimmer und genossen ganz entspannt den für die Jahreszeit noch recht milden Abend. Am Morgen setzten wir dann unsere Fahrt auf der I-81 fort. Direkt hinter Binghamton überquerten wir zunächst die Staatsgrenze nach Pennsylvania. Bei Scranton bogen wir ab auf die I-380, die in die I-80 einmündete, auf der es dann ostwärts weiterging über die Staatsgrenze nach New Jersey. Zu unserem Hotel in Palisades Park im Gebiet von Norsbergen, New Jersey, ging es dann direkt über die Route 46. Das Gebiet grenzt unmittelbar an Koreatown. Es wird auch als Korean Food Walk of Fame bezeichnet. Es ist die Gemeinde mit der höchsten Dichte an ethnischen Koreanern in der westlichen Hemisphäre. Dort liegt auch das Headquarter von Samsung of America. Und so war es dann auch kein Wunder, dass wir bei unserem ersten Rundgang dort gleich auf ein wohl gerade neu eröffnetes koreanisches Lokal trafen, wo wir ganz freundlich bewirtet wurden und auch gleich zur großen Opening-Feier am nächsten Abend eingeladen wurden. Am nächsten Morgen starteten wir dann erstmal rüber über den Hudson nach New York City. Eigentlich auch ein kleines Abenteuer, denn von dort gab es keine U- oder S-Bahn-Verbindung. Wir mussten also mit dem Bus fahren. Der Typ an der Rezeption des Motels konnte uns da aber auch nicht wirklich weiterhelfen. Irgendwie haben wir dann aber rausbekommen, von wo der Bus abfährt, und da sind wir dann erst einmal hingedackelt zur Broad Avenue. Irgendwann sollte dann auch einer dieser Transitbusse kommen, die zum Busterminal in der 42. Straße fahren. Es kam dann auch ein Kleinbus, der nicht gerade nach einem offiziellen Einsatz aussah. Er hielt aber an der Haltestelle und der Fahrer, ein Latino, gab uns seinen Fahrpreis bekannt, der unter der offiziellen Rate lag, und da sowieso schon Leute im Bus saßen, stiegen wir dazu und fuhren mit dieser offensichtlich nicht ganz legalen Tour entlang am Hudson River mit einem wunderbaren Ausblick auf die Skyline von Manhattan und an der Südspitze auf das neue One World Trade Center nach New York City. Wir kamen auch tatsächlich bis zum Busterminal, wobei wir aber außerhalb aussteigen mussten. Auf jeden Fall waren wir nun in Manhattan. Und los ging es wieder mit der Besichtigungsrunde, an diesem Tag zunächst die Nordroute. Times Square, dann etwas runter bis zum Bryant Park, wo ein Winter Village mit Eislaufbahn aufgebaut war. Wieder nach Norden Grand Central, Park Avenue, Fifth Avenue. Dort gab es erst einmal einen Hotdog vom Hotdogwagen. Dann weiter bis zum Central Park und über Columbus Circle und Broadway wieder zurück zum Busterminal. Diesmal aber mit regulärem Ticket und regulärem Bus zurück nach New Jersey und nach Palisades Park. Am Abend dann zur Eröffnungsparty zu den Koreanern. Es gab ein exotisches Buffet und wir hatten ein paar Apple Tinis.
Absolut Wodka, Zitronensaft, Apfellikör, Apfelsaft, Zuckersirup.
Ein ganz reizender Abend. Am nächsten Tag fuhren wir dann mit dem offiziellen Bus wieder rüber nach Manhattan. Diesmal nun die Südrunde. Mit der U-Bahn bis zur Südspitze, Battery Park mit Blick auf Liberty und Ellis Island. Dann zum Fährterminal und immer im Blick dort unten One World Trade Center. Vorbei an Wall Street und wieder Richtung Norden zu Hennings Lieblingslocation, Chinatown, wo die tropfenden Enten in den Schaufenstern hingen. Jetzt war erst einmal Zeit für eine Trinkpause. Also rein in Sander Jacksons Urban Roadhouse in der Baker Street. Die Baker Street besangen auch Simon und Garfunkel in ihrem Debütalbum Wednesday Mornings 3 AM. Like a shroud, it covers Baker Street. Fills the alleys where men sleep, hides the shepherd. Dort dann auf ein, zwei Bierchen und weiter ging es dann durch Soho und Greenwich Village über Washington Square Richtung zur 42. Straße und zum Busterminal und zurück zu unserer Unterkunft. Der nächste Tag war Rückfahrt nach North Attleboro, über die George Washington Bridge, über die wir damals mit dem Wohnmobil vom linken Tunnel umgeleitet wurden, fuhren wir dann auf die I-95 Richtung Norden. Unterwegs machten wir dann noch einmal einen Stopp an der Küste, von wo aus wir die Nordspitze von Long Island, also die Hamptons, sehen konnten. Es war eine Gegend, wo man schon sehr komfortabel und prominent wohnt. Unterwegs begegneten wir dann noch den damaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama, und zwar auf der Gegenfahrbahn der Autobahn. Wir hatten uns schon gewundert, dass dort eine Zeit lang kein Verkehr herrschte. Dann kam eine Kolonne mit schweren schwarzen Limousinen mit Präsidenten und amerikanischen Standern an den Kotflügeln und eskortiert von Secret Service Fahrzeugen mit Blaulicht in einer hohen Geschwindigkeit angesaust. Auf den Brücken standen jeweils Kratfahrer, die auch dort den Verkehr stoppten. Am nächsten Tag haben wir dann in der Zeitung gelesen, dass er aus einem Anlass in Boston war. War wohl irgendwie auf dem Weg zu einem weiteren Termin. Die Begegnung war in der Nähe von Providence. Dann war auch dieser Roadtrip beendet und wir waren wieder zurück am Ausgangspunkt. Wir drei machten dann die Tage noch einmal einen Ausflug nach Boston mit der Red Line. Aber es war ein ganz schlechter Zeitpunkt, denn das regnete den ganzen Tag in Strömen, so dass wir nichts weiter unternehmen konnten, als uns in der Cheers Bar im Quincy Market aufzuhalten. Das ist eine Zweigstelle der echten Cheers Bar in der Beacon Street, die als Vorlage für die US-amerikanische Sitcom Cheers, die von 1982 bis 1993 produziert wurde, diente. Den Abend verbrachten wir dann in der Emerald Square Mall, die wir fußläufig vom Motel erreichen konnten, im Restaurant Bertucci's. Dort kam Hannes mit einem Mann ins Gespräch. Der nannte sich Thomas Ejczecki, war Versicherungsmakler aus Plainville und erzählte was von einer Farm bei Chicago. Er war der Vater von der Restaurantmanagerin. Irgendwie mochte der uns Shermans wohl, jedenfalls bestellte er dann eine große Wagenradpizza für uns. Seine Tochter war mal mit einem in Deutschland stationierten Soldaten liiert und auch einige Zeit in Europa. Auch die Getränke brauchten wir dann nicht mehr bezahlen. So wurde das dann noch ein sehr entspannter Abend. Irgendwann müssen auch Ruheständler wieder nach Hause und so hieß es wieder einmal Abschied nehmen von Betty, Peter und North Attleboro und es ging diesmal über Charles de Gaulle wieder zurück nach HAJ.
Das Campus-Projekt eine polysportive Idee.
Durch den, wegen der Zusammenarbeit mit dem Vorwort zu unserem Buch nun wieder engeren Kontakt zu Walter, bekam ich dann auch wieder näheren Einblick in den nordischen Wintersport und hier speziell den Biathlon. Der niedersächsische Skiverband hatte zu der Zeit insbesondere durch die Oberharzer Vereine WSV Clausthal-Zellerfeld und den SC Buntenbock exzellente Ausbildungsplattformen für den Nachwuchs. Der Landesverband hat einen besonderen Schwerpunkt im Biathlon und war auch mit seinen professionellen Strukturen für den Nachwuchsleistungssport seit vielen Jahren eine Stütze des deutschen Skiverbandes. DSV. Walter selbst war als ehemaliger Leistungssportler, aber auch als Politiker und Verwaltungsfachmann bestens vernetzt, schilderte mir in unseren weiteren Gesprächen aber immer wieder von den enormen wirtschaftlichen Problemen, die dort sich auftaten. Das fing schon an bei den Geldern aus den Fördertöpfen, zum Beispiel des DSV, des Landessportbundes Niedersachsen, des Landkreises Goslar und des Landes Niedersachsen. Um jeden Cent musste gekämpft werden. So wurde dann auch das ehemals 2010 vom DSV eingestufte Bundesnachwuchsleistungszentrum Biathlon Sonnenberg wieder runtergestuft zum Landesleistungszentrum, wodurch abermals weniger Gelder vom DSV und anderen Stellen flossen. Aus diesem Nachwuchsleistungszentrum sind aber solche Spitzenathleten wie Arndt Peiffer, Daniel Böhm, Franziska Hildebrandt, Caroline Horkler und viele andere mehr hervorgegangen, die in die A- und B-Kader des DSV berufen wurden. Im Jahr 2015 stellte der NSV die meisten A-Kader-Athleten der nationalen Landesverbände und war mit seinen Athleten im Weltcup durchaus erfolgreich. Neben dem Biathlonzentrum auf dem Sonnenberg unterhielt der NSV auch noch ein Ski-Internat. Viele Dinge scheiterten aber nach Walters Auffassung auch daran, dass insgesamt die Verantwortlichen im Sport kaum in der Lage sind, über den Tellerrand zu schauen, weil sie ehedem immer nur mit den Umständen des Tagesgeschehens umgehen müssen. Kam mir irgendwie bekannt vor. Der Idealismus, den die vielen Ehrenamtlichen dankenswerterweise an den Tag legen, wird aber den heutigen Anforderungen im Leistungssport an Professionalität nicht mehr gerecht. Ideen und Visionen entstehen so leider nicht. Aus alledem, was Walter so aus dem Background des Verbandswesens mir geschildert hatte, hatten sich dann auch konkrete Fragestellungen entwickelt. So in etwa, wie könnte man eine bessere Auslastung des Leistungszentrums und des Sportinternats erreichen und so neues wirtschaftliches Potenzial erschließen? Diese Fragestellung richtete sich dabei insbesondere an mich, weil Walter meinte, dass dazu eine unabhängige Expertise durchaus den Input bringen kann, und ich empfand das durchaus als Herausforderung. Um nun einen tiefergehenden Einblick in den Biathlonsport, die Verbandsstrukturen und persönliche Kontakte zu erhalten, hat Walter mich zum IBU Biathlon Weltcup im Januar 2015 nach Ruhpolding eingeladen und mir einen VIP-Pass des DSV dazu besorgt. Da Walter direkt aus dem Harz mit dem Auto bereits am Mittwoch vorher nach Ruhpolding gefahren ist, habe ich wieder den Zug genommen und bin am Donnerstag erster Klasse mit Umstieg in München und Rosenheim bis nach Ruhpolding gefahren. War eigentlich eine sehr entspannte Anreise, doch leider hatte der Zug Verspätung, so dass es eng wurde, noch pünktlich zum Start der 4x7,5 Kilometer Staffel der Männer zu kommen. Es klappte dann nicht, so dass ich erst einmal in das Steinbach Hotel, wo Walter und der DSV-Vorstand untergebracht waren, außerdem die französische und die russische Männermannschaft, ging. Da das Hotel natürlich ausgebucht war, hat Walter mich mit auf seinem Zimmer einquartiert. Nun, da sich alle noch in der Chiemgau Arena bei den Rennen befanden, nahm ich die Gelegenheit wahr, erst einmal eine Brotzeit zu mir zu nehmen und ging runter in den Ort in ein Gasthaus. Ich war Anfang der 1980er Jahre schon einmal in Ruhpolding für ein Wochenende und zwar mit Karl Chen. Das war zur Eröffnung eines Restaurants von Max Inzinger. Der war einer der ersten Fernsehköche und kochte in den 1970er Jahren regelmäßig in der ZDF-Sendung Die Drehscheibe und wurde besonders durch seinen in nahezu jeder Sendung wiederholten Satz
"Ich habe da schon mal was vorbereitet"
bekannt. Inzinger war seinerzeit bereits ein Rockstar unter den Köchen. Er war oft auch beim NDR in Hannover und dann auch Gast in Karlchens Kneipe. Die beiden waren eng befreundet, so dass Kalle die Einladung zur Eröffnung bekam und, da ich ihn auch kannte, nahm Kalle mich mit. War damals eine Riesensause. Leider ist die weitere Geschichte um Max Inzinger dann nicht mehr so prall. Er wurde später wegen Betrügereien mit internationalem Haftbefehl gesucht und hatte sich nach Südafrika abgesetzt, wo er 2021 an einem Herzinfarkt verstorben ist. Übrigens war Inzinger ein sehr guter Freund von Sepp Blatter, ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt.
Quelle: Abendzeitung München vom 19. Mai 2010. Kultkoch auf der Flucht.
Es war dann soweit, dass Walter nach dem Rennen ins Hotel kam und auch die anderen Personen des DSV. Aber es ging gleich wieder los zur Siegerehrung um 19.30 Uhr im Champions Park am Feenhaus mitten im Ort. Wir gingen zu Fuß dort runter und so kam ich auch das erste Mal mit Offiziellen des DSV in direkten Kontakt, und zwar mit dem Präsidenten Franz Steinle, dem Vizepräsidenten Heiko Krause, dem Geschäftsführer der DSV-Verwaltungs GmbH Hubert Schwarz, und vielen anderen mehr. Die beiden Oberharzer Wintersportvereine WSV Braunlage, gegründet 1892, und Skiclub St. Andreasberg, gegründet 1896, gehörten zu den ersten vier Wintersportvereinen in Deutschland und waren Gründungsmitglieder, Als am 12. September 1905 im Augustinerbräu in der Neuhauser Straße in München der Deutsche Skiverband gegründet wurde. Das Kuriose war, dass zur gleichen Zeit in einem anderen Raum dort auch der österreichische Skiverband, ÖSV, gegründet wurde. Die Siegerehrung der 4x7,5 Kilometer Biathlon-Staffel der Männer wurde durch das Organisationskomitee traditionell und im Brauchtum des Chiemgaus angepasst zelebriert. Sieger war die Staffel aus Norwegen vor der deutschen Staffel mit Erik Lesser, Andi Birnbacher, Arne Pfeiffer und Simon Schemp. Der Ortskern von Ruhpolding war während des Weltcups eine einzige Partyzone. Überall waren Glühwein- und Getränkestände aufgestellt, alles schön mit Tannenreisig geschmückt. Und überall standen die Fans aus allen Biathlon-Nationen, allen voran die sehr große Kolonie der Norweger. Die waren sogar mit eigenen Musikkapellen und in den norwegischen Farben ausgestattet dort am Wirken. Ein sehr lustiges Völkchen, diese Biathlon-Gemeinde. Hier konnte man feststellen, es war ein sehr friedliches und harmonisches Feenfest. Es zeigte, dass Sport, auch wenn es hier um knallharten Profisport geht, auch anders zelebriert werden kann. Es blieb natürlich nicht aus, dass Walter und ich dann auch an einem dieser Stände den einen oder anderen Glühwein und das eine oder andere Bierchen zu uns genommen haben. Am nächsten Tag ging es dann aber auch für mich raus zur Chiemgau Arena, und zwar mit einem VIP-Shuttle. An diesem Freitag fand der 7,5 Kilometer Sprint der Damen statt. Die Chiemgau Arena war wie jeden Tag ausverkauft. Über 25.000 Zuschauer waren dort. Wir waren aber rechtzeitig vor dem Start da und so ging es zunächst in den VIP-Bereich und ins VIP-Zelt. Dort gab es eine hervorragende Bewirtung mit kalten und warmen Buffet und Getränke jeder Wahl. Und alles vor Nassing, ganz nach meinem Geschmack. Walter stellte mich dann den einen oder anderen Offiziellen des DSV als Autor und Sportberater vor, um meiner Anwesenheit einen offiziellen Anstrich zu geben. Und so kamen dann auch dort einige interessante Gespräche zustande. Dort im VIP-Zelt gab es dann auch auf den beiden Ebenen die einzelnen Bereiche der Sponsorenfirmen, die hier eben auch ihre Premium-Kunden bewirteten. So war das schon eine rechte Ansammlung an Prominenz aus Sport, Wirtschaft und Politik. Zum Rennen selbst konnte ich dann mit Walter aufgrund meines VIP-Passes auch direkt mit in den Bereich hinter den Schießständen, also in die Wettkampf- und Medienzone. So konnte ich natürlich das ganze Wettkampfgeschehen von exponierter Stelle aus wahrnehmen. Das war schon eine sehr interessante und aufregende Perspektive, die so nur wenige Leute haben. Wir hatten Zugang zu den Athletenbereichen, wo sie sich aufwärmten und konnten das Einschießen auch unmittelbar verfolgen und waren unmittelbar eine Reihe hinter dem Trainerbereich, die von dort aus die Schießergebnisse verfolgen. Aus diesem Bereich verfolgten wir dann auch das Damenrennen, das letztlich die Norwegerin Fanny Horn-Birkeland gewann. Franziska Hildebrand vom WSV Klaus Thalzellerfeld belegte als beste Deutsche einen hervorragenden sechsten Platz mit 2x0. Da war Walter wieder stolz auf seine Athleten. Nach dem Rennen wieder ins VIP-Zelt, noch einmal schön gegessen und getrunken und irgendwann mit dem VIP-Shuttle wieder zurück in den Ort und dann wieder in den Champions Park zur Siegerehrung. Danach noch an einem der Stände einen kleinen Umtrunk und wieder zurück ins Hotel, wo sich dann Franz Steinle, Heiko Krause, Hubert Schwarz, Walter und ich in der Kaminecke zusammensetzten. Bei einigen Runden Bier und einigen Schnipseen dazu referierte ich dann auf Nachfrage auch über meine Philosophie zum Berufsfußball und auch über das Buch. Da man natürlich hier von Seiten der Offiziellen des DSV einen Vergleich mit dem Wintersport nicht so herleiten wollte, war man grundsätzlich zwar mit meiner Sichtweise durchaus konform, wollte das aber doch differenzierter betrachten. Aber es gab dann auch weitere Themen, die sich dann auch mehr mit dem Wintersport befassten. Und auch einige persönliche Einblicke dazu, insbesondere von Hubert Schwarz, der erzählte, wie er damals als Kind zum Skispringen und dann zur nordischen Kombination gekommen war, aus ganz einfachen Verhältnissen. Hubert Schwarz hat 1985 mit der deutschen Staffel bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Seefeld Gold geholt und 1988 bei den Olympischen Spielen in Calgary zusammen mit Hans-Peter Pohl und Thomas Müller gewann er die Goldmedaille. Hubert Schwarz, der eigentlich kaum Alkohol trinkt, hat jedenfalls kräftig mitgehalten. Es war ein sehr anregender und unterhaltsamer Abend dort mit den Spitzenfunktionären. Am nächsten Tag dann wieder mit dem VIP-Shuttle zur Arena, erst wieder VIP-Zelt, dann wieder Rennen im Schießstandbereich. Es war der Start des 10 Kilometer Sprint der Männer. Mit dabei auch Arne Pfeiffer vom WSV Klaus Thalzellerfeld und Daniel Böhm vom SC Buntenbock, also zwei Läufer vom NSV. Und es war ein fantastisches Rennen, das zwar der Norweger Johannes Dingnesbø gewann vor Simon Schemp vom DSV, aber dritter wurde dann Arne Pfeiffer und neunter Daniel Böhm. Ein hervorragendes Ergebnis für Walter und den NSV. Und so war dann auch die Siegerehrung am Abend im Champions Park sehr euphorisch. Mit einigen anderen DSV-Lehrern haben Walter und ich dann das Ganze auch noch an den Buden im Ort abgefeiert. Anschließend wieder ins Hotel und in die Kaminecke. Diesmal waren noch weitere Personen dabei und nach einigen Runden Bier und Schnaps kam Walter dann auf die Idee, ein Whisky-Tasting zu machen. Da ging dann die Post noch einmal richtig ab und Hubert, der ja eigentlich sonst so etwas nicht trinkt, hat es dann wohl den Rest gegeben. So nebenbei sei dazu noch erwähnt, dass ich dort im Hotel auch Martin Fourcade, zu der Zeit bereits dreimaliger Gewinner des Gesamtweltcups und fünfmal Liga-Weltmeister, getroffen habe, der dort mit der Mannschaft wohnte und von ihm ein persönliches Autogramm bekommen habe, obwohl er, wie man ihm nachsagte, nicht so zugänglich sei, was ich aber so nicht bestätigen kann. Da auch die russische Mannschaft dort wohnte, kamen auch einige TV-Teams vorbei, die wegen der ungeklärten Doping-Situation bei den Russen Interviews machen wollten. Die deutsche Delegation des DSV hat die Russen demonstrativ nicht gegrüßt. Am Sonntag dann noch einmal raus zur Arena, es standen noch zwei Rennen an, um 12 Uhr und 30 Minuten Massenstart Damen und 15 Uhr und 40 Minuten Massenstart Männer. Bei den Damen siegte Daria Domraschewa vor Franziska Preuß, Franziska Hildebrand wurde 14. Nach dem Damenrennen verließen wir dann aber die Arena, denn Walter wollte schon losfahren, hatte ja noch einige hundert Kilometer vor sich und ich fuhr mit dem Zug nach München, wo ich noch für eine Nacht einen Zwischenstopp einlegte. Übrigens, den Massenstart der Männer gewann Simon Schemp, Arne Pfeiffer wurde 9. und Daniel Böhm, den leider beim vierten Schießen drei Fehler unterliefen, wurde 22. Insgesamt aber ein sehr erfolgreicher Weltcup für den DSV und auch für den NSV. Ich war dann noch eine Nacht im Vierjahreszeiten und machte so den Abend noch meine Runde in München. Erst etwas essen und trinken, diesmal im Weißen Brauhaus und dann noch auf einige Passas Painkiller. Am nächsten Vormittag, den Montag, noch zu Dallmayr und mittags ins Bratwurstherzal und dann wieder in den ICE und ab nach Hannover. Wieder zu Hause machte ich mir zusammen mit Mirko einmal Gedanken, wie man die Fragestellung von Walter bezüglich der weiteren Auslastung von Leistungszentrum und Internat umsetzen könnte. Dazu stellten wir zunächst einmal alle Fakten zusammen, die relevant sein konnten. Dabei arbeiteten wir zuerst einmal grundsätzliche Überlegungen aus. So zum Beispiel, dass das Leistungszentrum für die eigentliche Sportart ja hauptsächlich in den Wintermonaten voll genutzt wird, so dass man über den restlichen Zeitraum verfügen könnte. Im Zusammenwirken mit dem Internat als Bildungseinheit könnte man darauf eine Art Sportcampus entwickeln. Deshalb nannten wir das zu entwickelnde Konzept dann auch Campusprojekt. Da ein Campus aber grundsätzlich in seiner universitären Ursprungsbedeutung kein in sich abgeschlossener Bereich ist, sondern eine lockere Aufteilung von Forschung und Lehre über alle Disziplinen hinaus impliziert, so wollten wir hier den Campusgedanken über den Bereich von Einzelprojekten hinweg einmal versuchen weiterzuentwickeln, und zwar als interdisziplinäre, polysportive Leistungssport-Nachwuchsausbildung mit funktioneller Infrastruktur als wirtschaftliches Verbundprojekt. Das bedeutete, hier sollten durch die Ressourcenbündelung Sport interdisziplinär übergreifende Synergien gehoben werden. Polysportiv trainieren heißt dabei, auch einmal neue Sportarten und andere Bewegungen auszuprobieren und das vielleicht in der Gruppe, statt individuell zu trainieren. Es sollte so eine Zusammenfassung von ökonomischer Wertschöpfung, sportlicher Leistungsnachwuchsausbildung, Schule, Ausbildung, Weiterbildung, Sporttechnikentwicklung, Wissenstransfer und Technologieentwicklung über die einzelnen Sportdisziplinen hinaus erfolgen und damit auch ein flexibles strategisches Rahmenkonzept für Stakeholder-Approach bieten. Also insgesamt ein Wertenetzwerk. Es sollte sich hierbei um ein Konstrukt handeln, innerhalb dessen interdisziplinärer Bündelung genuine Konkurrenzen unter den Campus-Beteiligten möglich sind, erhalten werden, aber auch unangetastet bleiben können. So ein Campus-Projekt sollte als Nachwuchsleistungsausbildungskonzept übergeordnete, optimale Trainingsbedingungen polysportiv und interdisziplinär zusammenfassen und so die Ressourcen gerade in bestimmten Trainings- und Ausbildungsdisziplinen, wie unter anderem Kraft, Schnelligkeit, Koordination, Ausdauer und sicherlich viele weitere Ansätze bündeln. So können am Campus die Synergien der besten Trainingsmethoden und der besten Trainingspädagogen konzentriert und geschöpft werden, ohne dass jede einzelne Disziplin sich selbst diese spezifischen Trainingsressourcen vorhalten und die hohen Kosten hierfür aufwenden müsste. Darüber kann durch die polysportiven Ansätze auch Teambuilding gefördert werden. Diese Überlegungen brachten wir dann über die nächsten Monate in einem Konzept zu Papier. Aber auch mit dem Buch ging es weiter. Inzwischen war das Lektorat soweit abgeschlossen und das Buch wurde unter ISBN-Nummer 13-978-38382-1006-3 erfasst. Die internationale Standardbuchnummer, ISBN, ist eine Nummer zur eindeutigen Kennzeichnung von Büchern und anderen selbstständigen Veröffentlichungen mit redaktionellem Anteil, wie beispielsweise Multimedia-Produkten und Software. Ebenso wurde es in die bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek aufgenommen. Somit stand nun einer alsbaldigen Veröffentlichung nichts mehr im Weg.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.